Schwarz hören.
Heute spricht Fräulein Grau mit dem, Zitat, einflussreichen deutschen Popsänger und Komponisten Tobias Künzel. Tag, Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ich finde toll, dass du es machst, dass du mit Fräulein Grau sprichst.
Ich bin stolz, mit Fräulein Grau sprechen zu dürfen, nach all den Jahren. Übrigens, das Zitat stammt nicht von mir, würde ich nur sagen. Also, da bin ich zu bescheiden um sowas.
Das Zitat mit dem Pop?
Ja, genau.
Das habe ich bei Wikipedia gelesen.
Ach so.
Du bist ein stiller, feiner Mensch, ist klar.
Ja, natürlich.
Aber wir sollten die Menschen aufklären, warum Fräulein Grau im Spiel ist, mein Lieber. Und das habe ich nicht vergessen. Ja, das saß tief.
Nee, bei uns saß das tief. Frau Schwarz, Petra Schwarz hat vor circa 100 Jahren eine Rezension verfasst.
Genau.
Über das Album No More Bockwurst.
Eine Plattenkritik. Die einzige im DDR-Fernsehen war das übrigens.
Ach, das war der einzige
deswegen hatte das ja auch so eine große Bedeutung.
Es war ein Verriss. Aber ich muss sagen, ich liebe ja Verrisse, wenn sie gut gemacht sind. Und der war gut gemacht. Ein gut gemachter Verriss ist besser als irgendwie so eine plätschernde Lobhudelei. Und seitdem war Frau Schwarz halt Fräulein Grau für uns.
Fräulein Grau. Ja. Und das hat nämlich dieser Mann dann auch im Fernsehen gesagt. Also er hat sich irgendwann mal drüber ausgelassen, sonst wüsste es ja gar keiner. Tobias, wir kennen uns gefühlt 100 Jahre, jedenfalls mindestens seitdem es Amor und die Kids gab, seit Mitte der 80er Jahre.
Ihr habt 85 angefangen, ne?
Da war ich damals junge Musikredakteurin und Kulturjournalistin bei DT64 und du warst junger
Hengst. Nee, ich war jung und aufgeregt. Jetzt bin ich älter und aufgeregt, aber damals
war ich nicht mehr aufgeregt.
Ach, na doch schon. Schon, na klar, angenehm aufgeregt.
Okay.
Also ich freue mich auf das, was kommt. Aber das ist ja auch eine Aufregung. Ja. Wenn du dich auf den Urlaub freust oder auf Weihnachten, bist du ja auch aufgeregt, aber du freust dich auch.
Damals, Amo und die Kids, war ja der Song Komm doch mit, in Klammern, zu einem Ritt auf dem Sofa.
Genau.
Und wir sitzen jetzt hier nämlich in der Jurte, weil es heute eine Veranstaltung gibt vor dem zweiten Klassentreffen der Ostmusik. Und da ist ein Bett.
Ja.
Aber wir gehen nicht aufs Sofa,
rundes,
wir beide.
Ein rundes.
Also die Zeiten sind jetzt wirklich vorbei. Ne?
Nee, wir waren noch nicht auf dem Sofa.
Nein, niemals. Wir
kurz richtig stellen.
Niemals,
wir waren
nicht niemals.
Auf dem Sofa, hat sich nicht ergeben.
Hat sich nicht getraut, oder was?
Ja, wahrscheinlich. Ja, nee, für das war zu intellektuell. Habe ich mich nicht gewachsen gefühlt.
Ach komm.
Nee, aber wie gesagt, es war ja damals gar nicht so üblich, dass es Rezensionen gab zu inländischen Produkten. Und wenn es Rezensionen gab, waren die natürlich alle positiv, weil das natürlich unsere Musik und unsere jungen Leute und unsere
sozialistische Republik und überhaupt.
Und plötzlich gab es da jemand, der dagegen geschossen hat, weil wir waren natürlich mit Amor recht schlicht im positiven Sinne. Also wir haben den Leuten aus dem Maul geschaut und wiedergespiegelt, was so abgeht im Land. Also wir haben auch nicht kritisiert oder so, sondern wir haben einfach nur das alles kommentiert und illustriert, was da abging. Da hat der Ritt auf dem Sofa halt eine große Rolle gespielt, weil wir hatten ja nichts. Nee, aber das war halt die Zeit und da sind Leute wie du, studierte Journalisten und so weiter, haben da wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt damit.
Es ist ja schlimmer. Ich bin eine studierte Kultur- und Musikwissenschaftlerin.
Ach, Kultur, also alles
Nein,
klar.
Lisa, jetzt ist genau. noch mehr, ne? Hoffe ich doch.
Da hat mich nicht mal der Tomano-Chor gerettet.
Wobei, das war ja sozusagen das, womit es mal losging bei dir auch.
Genau.
Ne?
Genau.
Thomas Schule erstmal und dann Tomano-Chor aufgenommen.
Thomas Schule und Tomano-Chor waren parallel.
Ah, ja.
Also ich bin in Taucher bei Leipzig zur Schule gegangen, 3 Jahre lang und dann ab dem 4. Schuljahr in den Tomano-Chor aufgenommen worden und dann gleichzeitig mit in die Thomas-Schule und habe dann dort auch das Abitur gemacht.
Und sag mal, hatte das damit zu tun, dass dein Vater auch Musiker war?
Eigentlich bin ich gar nicht die Zielgruppe für den Tomano-Chor gewesen.
Aha.
Die haben dann bloß so Scouts losgeschickt in die Schulen und nach begabten Jungs gefragt, die halt gut singen können.
Ja.
Und da bin ich in Frage gekommen und bin dann nach Leipzig zur Aufnahmeprüfung geschickt worden. Zur Eignungsprüfung. Das haben meine Eltern mit der Aufnahmeprüfung verwechselt, weil ich bin danach nochmal zur Aufnahmeprüfung eingeladen worden. Und da war mein Vater schwer beleidigt. Ja, entweder sie nehmen dich oder sie nehmen dich nicht. Was wollen sie denn jetzt noch? Und ich wollte aber unbedingt hin, weil ich das Buch Das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner gelesen habe als 8-Jähriger. Und habe gedacht, sowas will ich auch mal machen. Und das wird bestimmt genauso dort. War natürlich ganz anders am Ende. Und ich hatte auch extremes Heimweh, als ich dann die Prüfung bestanden habe und in den Chor aufgenommen wurde. Aber das hat mir am Ende alles sehr gut getan, muss ich sagen. Diese 9 Jahre Tomano-Chor.
Immer so resümierend, ne? Wer weiß, wie es sonst gekommen wäre.
Eben.
Wobei
also,
ich mir das gar nicht...
Mir hat mal jemand gesagt, eng Verwandtes hat man zu mir gesagt, wenn du nicht im Tomano-Chor gewesen wärst, wärst du heute der König von Taucher.
Und was würdest du machen?
Ja, als König regieren.
Regieren,
natürlich.
Alles klar.
Nee, und deswegen war das alles gut so.
Und wenn du dich nochmal erinnerst, kurz an die Zeit, Es gibt ja Filme, wo da auch so harte Regimes gezeigt werden, wenn du so ein Jungschor da zusammenlebt und arbeitet und Schule macht. Wie waren das aus deiner Erinnerung?
Na, da ist schon was dran. Also es gab feste Zeiten. Früh um 6.30 Uhr wurde geklingelt und dann standen alle auf, sie gewaschen, dann Frühstück, dann ab in die Schule 6 Stunden und dann hat man 20 Minuten Zeit für den Heimweg und dann nochmal 20 Minuten fürs Mittagessen und danach gab es eine Arbeitszeit, wo Hausaufgaben gemacht wurden und danach wurde geprobt, jeden Tag, zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr. Und abends gab es dann Abendessen und noch so eine freie Arbeitszeit, nannte sich das, also eine Art Freizeit. Im Prinzip musste man mit einer Stunde Freizeit am Tag rauskommen. Aber dafür hat man natürlich extrem viel Dinge eingeatmet als Kind, die man normalerweise nicht mitgekriegt hätte. Wir haben jeden Tag 2 Stunden Bach und Schütz und Palestrina gesungen und das war einfach sehr lehrreich und sehr bildend für uns alle und das saugst du dann so ein und nimmst es dann mit. Das ist dann auch, also unser Wolfgang Lenk von den Prinzen sagt immer, man hört, dass ich mit Bach groß geworden bin, wenn man meine Songs hört, weil so da gibt's eine typische Wendung, die Laterne raus. Das ist eine typische Bach-Wendung eigentlich.
Ah, ja.
Außerdem hatten wir natürlich einen ganz großen Horizont auch damals. Wir sind ja im Westen gefahren. Wir durften ja das nicht-sozialistische Ausland besuchen mit dem Chor, der ja wirklich auch ein unheimlich hohes Niveau hat, nach wie vor übrigens. Und da waren wir in Japan, Italien, Belgien, also überall dort, wo die Erwachsenen nicht hin durften.
Mhm.
Und dann sind wir zurück in die Schule gekommen und dann haben die uns im Staatsbürgerkundeunterricht und so erklärt, wie es im Westen zugeht. Und da haben wir waren wir still und haben in die Schultern gezuckt und haben gesagt, nee. Stimmt nicht.
Wobei ich musste sagen, ich war ja im Oktoberclub und war dadurch auch im Westen nicht als Kind, sondern als Studierende, wie man heute sagen würde. Damals war ich einfach Studentin.
Studiöse.
Mein erstes Bild, was ich aus dem neuen Deutschland vom Westen hatte, stimmte, weil die erste Reise ging nach Kalabrien. Das ist vor Sizilien, also das tiefste am Stiefel. Und da sah alles so aus, wie im neuen Deutschland der Westen immer dargestellt wurde.
Das ist so eine Art Ostdeutschland. Also nach wie vor
DDR, aber ganz schlimm.
Ist immer noch DDR,
ganz schlimm.
Aber angenehm. Ja. Aber ich kann mich an eine sehr unangenehme Begegnung im Oktoberclub erinnern.
Erzähl.
Denn nach dem Thomaner-Chor sind wir zur Armee gekommen. Und die ehemaligen Thomaner, fast alle immer zusammen nach Weißenfels, weil da gab es den Singleclub Thomas Münzer und da sind die alle rein und haben die Offiziere bespaßt und haben dann Männerchöre gesungen und mit auf höchstem Niveau dann sozusagen Kultur zelebriert und natürlich auch Armeelieder und so ein Zeugs gesungen. Und da waren wir mal beim Festival als Vertreter der Nationalen Volksarmee.
Beim Festival des politischen Liedes?
Nee, das war irgendwas anderes. Irgendein Fest in Halle. In Halle. Und da war auch der Oktoberclub da.
Mhm.
Und wir saßen da alle zusammen im Bus und sind irgendwo hingefahren. Und dann fragten die Verantwortlichen vom Oktoberclub, fährst du nächste Woche mit nach, ich weiß nicht, irgendwo im Westen, irgendein westliches Land. Fährst du nach Italien? Kommst du mit? Nee, du nicht. Ah, gut. Kommst du mit nach Italien? Kommst du mit? Und das war natürlich für alle die Restlichen, die da in dem Bus saßen, war das eine unerreichbare Weltreise, ein Areal, das man überhaupt nicht betreten durfte und das fand ich ein bisschen drüber.
Das klingt nicht gut. Wobei, man muss es wirklich relativieren. Also wenn wir in den Westen gefahren sind, hatten wir kein Geld in der Tasche, vielleicht so für eine Woche 10 D-Mark und es war auch stramm organisiert.
Ich glaube, die haben einfach vor den normalen Leuten, die das nicht konnten, haben die ein bisschen angegeben.
Ja, das denke ich
mir.
Und
wir saßen da als Soldaten und haben gedacht, ach du Scheiße, ist schön, dass wir nach Italien fahren.
Obwohl, du hattest das ja hinter dir.
Wir hatten das hinter uns, aber trotzdem war das irgendwie komisch.
Komisch. Ich will dich noch fragen, weil wir reden ja so übers Leben und wie sich das so entwickelt hat mit dem Leben. Hat dich das auch geprägt, dieser Art Leben, für deine Art heute oder bis heute an Dinge ranzugehen? Das heißt, so ein diszipliniertes Leben? Sonst weiß man doch immer so Musiker, ne? Also die schlafen bis mittags, trinken viel Alkohol, taumeln mal auf die Bühne und dann taumeln sie wieder runter. Ich übertreibe. Das ganze Ding ist ja eine Übertreibung, wie wir gerade merken.
Kannst du alles haben, kann ich alles.
Aber hat dich das irgendwie geprägt auch, so ein diszipliniertes Leben?
Ja, es hat geprägt. Hast du ja gemerkt, ich war ja heute auch relativ...
Ja, doch.
Da war fast eine relative Punktlandung, also 4 Minuten zu spät.
Ja, aber das Frau Schwarz hatte schon Punkt angerufen.
Ja, Fräulein Grau. Klingelte mich an.
Fräulein Grau oder Frau Schwarz ist nämlich mal Leistungssportlerin gewesen.
Ach so.
Und unter anderem fragt die deswegen, weil mein Leben hat das sehr geprägt, diese Kindheit, diese diszipliniert ablaufenden Tage.
Ja, das war so ein mittendrin. Also auf der einen Seite wollten wir natürlich auch Popstars sein. Und frei, ganz wichtig, Freiheit und so eine Festanstellung, weiß ich nicht, wie lange ich das durchhalten würde. ich habe mein ganzes Leben noch nie ein Monatsgehalt gekriegt. Das ist vielleicht jetzt zu spät, aber irgendwann klappt es vielleicht noch. Nee, dass du weißt, am 15. kommen da irgendwie 2000 Euro aufs Konto. Und
das aber wir müssen jetzt keine Sammlung machen.
Nein, also, das ist ja kein Monat. Von Monatsgehalt müsst ihr nicht sammeln. Das müsst ihr
nicht. Nein, ich meine so insgesamt jetzt, dass Tobias Künzel jetzt nicht vom Fleisch fällt.
Nee, mir geht's nur um das Gefühl der Sicherheit. Vom Fleisch falle ich sowieso nicht mehr. Das hat sich auch erledigt. Nee, aber das Gefühl der Sicherheit. Zu wissen, am 15. kommt das in das Geld.
Das kommt übrigens immer am 30.
Am 30. kommt, ach so,
egal. Immer zum Monatsende.
Ach so, dann weiß ich Bescheid. Dass ich am 15. mich wundere, dass kein Geld kommt.
So genau, ist es, das kommt erst zum Monatsende.
Nee, aber das ist so dieses Gefühl der Sicherheit. Das hätte ich gerne mal. Also ich bin sowieso so ein bisschen Sicherheitsfußballer und mag das. Ich setze mir dann immer ein Ziel und weiß genau, was ich irgendwie schaffen will am Ende. Und das schaffe ich dann meistens auch.
Und das ist ja eine Menge, Tobias. Ich habe es ja jetzt nochmal nachgelesen. Also natürlich, Tobias Künzel, das ist der Blonde von den Prinzen, ist klar. Also einer der beiden Frontmänner.
Ja.
Sebastian war schon vor längerer Zeit im Podcast. Das heißt, ich habe euch, wie sagt man, Rampensäue? Sagst du das auch?
Außenminister.
Also ich bin ja auch Rampensau als Moderatorin. Du bist Außenminister.
Ja, Außenminister bei den Prinzen, Außenminister. Nicht alles. Also ich bin auch gerne Frontmann, ist richtig.
Ja.
Aber ich sitze auch sehr gerne, zum Beispiel bei Arm und die Kids jetzt wieder oder bei Final Step, bei der Allstar-Band oder als mein Bruder noch lebte mit meiner Londoner Band Rufus Stone, sehr gerne am Schlagzeug und beobachte von hinten, was da vor uns geht und schimpfe, wenn einer vergisst, Backings zu singen und so. Das mache ich auch sehr gerne. Also ich bin auch sehr gerne Schlagzeuger. Und
das machst du ja bei Arm und die Kids, bist
du? Das mache ich bei Arm und die Kids, genau.
Auch, wie gesagt,
bei den anderen Bands. Also ich singe sehr gern, aber ich lasse auch sehr gern singen. Und was auch ein tolles Gefühl ist, ist, wenn ich zum Beispiel ein Musical geschrieben habe.
Ja, diverse, ne?
Und dann sitze ich im Zuschauerraum und höre, wie die Sachen interpretieren, die ich mir ausgedacht habe. Und das ist ein ganz erhebendes Gefühl. Das können manche nicht. Also ich glaube, Sebastian würde das eher wehtun, der muss das selber, muss sich da selber hinstellen und seine Sachen singen. Und ich fühle mich dann immer geehrt, wenn sich da tatsächlich jemand hinstellt und meine Komposition und meine Lieder singt und meine Texte. Das finde ich irgendwie ganz.
Ach, die Texte sind dann auch
Gefühl.
Von dir.
Das
ich dachte von deiner Frau.
Das Elixier haben wir zusammengeschrieben.
Ach, das habt ihr zusammengeschrieben.
Das erste Musical haben wir zusammengeschrieben und danach habe ich ja noch fünf andere.
Was mit Karl Marx, ne?
Genau, das mit Steffen Lukas und Max Reck zusammengeschrieben.
Ja.
Steffen Lukas, bekannt von Radio PSA. Ein Kollege von dir
eigentlich. Ja.
Und dann habe ich Copperfield, the Musical mit Harry Meacher. Das gibt's bisher nur auf Englisch. Wir arbeiten gerade an einer deutschen Übersetzung.
Und danach?
Danach das Klosiker, was ich mit Mark Underwood geschrieben habe, das habe ich selbst übersetzt, weil das war lustig genug, das habe ich mir zugetraut. Aber Copperfield, the Musical, ist nach Charles Dickens und das ist ja hohe Literatur und da habe ich gedacht, da will ich mir nicht die Finger verbrennen und habe mir einen gesucht, dem ich das zutraue. Und das war Frank Ramon, der dann auch glücklicherweise zugesagt hat und die Übersetzung jetzt macht. Und das wird im November 2027 in Stralsund am Theater aufgeführt. Und da gibt's auch noch eine Premiere für mich, was aufregend ist, weil du vorhin gefragt hast, ob ich noch aufgeregt bin. Natürlich, ich schreibe zum ersten Mal die Arrangements für großes Orchester selbst. Und da bin ich gerade dabei. Und das ist ja nochmal eine andere Nummer. Also wenn die deine Lieder singen und deine Texte, ist es das eine. Aber wenn dann so ein Orchester sitzt und dann kommt so eine Oboistin und sagt, ja, junger Mann, komm schon mal her, junger Mann, dann nicht mehr. Aber ja, also den Ton, der ist nicht auf der Oboe drauf. So, es darf nicht passieren. Und deswegen ist das schon sehr aufregend. Und wie es dann auch insgesamt klingt, wie es dann wirklich klingt, wenn es dann live gespielt wird. Das sind alles so Dinge, die mich bewegen. Und deswegen mache ich ganz viel. Aber alles, was ich mache, macht mir auch großen Spaß.
Ja, den Eindruck habe ich ganz stark. Mit den Prinzen wird es ja zu Ende gehen, habe ich jetzt gehört. Ja. 2027 geht er nochmal auf Tour.
Die Abschiedstour, genau. Ist eine gemeinsame
Entscheidung.
Genau.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Wie viel seid ihr jetzt? Sieben?
Sieben inzwischen, ja. Ne? Ich habe gesagt, früher hatten wir eine Autogrammkarte, jetzt haben wir ein Wimmelbild, weil da sieben Leute drauf sind. Aber nee, ist alles gut. Wir sind ja fünf Sänger und haben unseren Bassisten, unseren Schlagzeuger immer mitgehabt, live. Haben die immer mitgespielt.
Die spielen ja die ganze Zeit schon.
Die sind die ganze Zeit dabei. Ja, und da haben wir gesagt, dann können wir das auch die Entscheidung durchgehen lassen.
Also, ohne Ende zu tun hat der Mann, eigenes Tonstudio. Was ich dich noch fragen will, bevor wir dann zu dem zweiten großen Thema des Podcasts, nämlich dem Tod kommen, wie hat's denn dich nach London verschlagen? Durch die Arbeit oder warst du erst da und dann oder wie war das?
Na, erstmal war das die Stadt, von der ich mir immer hab vorstellen können zu leben. Wenn wir woanders leben als in Leipzig oder zu Hause, dann London. Und dann kam unsere Tochter auf die grandiose Idee, ein Jahr nach London zu gehen und Fotografie zu studieren. Hat da so ein Stipendium gekriegt in der 11. Klasse damals. Und die war damals 15 oder 16. Und haben wir gesagt, das ist eine Spitzenidee, das ist eine grandiose Idee, wunderbar, da kommen wir mit.
Da hat sie sich gefreut. Jetzt ja, hast du gedacht, endlich kommt halb, sie raus und jetzt kommen die Alten mit. So
ich glaube,
ein Mist.
Nee, ich glaube, die fand das eigentlich ganz gut.
Ja?
Ja, ja, okay. Im Prinzip, es ist auch eine große Stadt und das, wir haben sie, wir lassen die auch in Ruhe. Und das war ja auch, was ich, nach dem Jahr war sie fertig mit London und hat nicht fertig mit London, fand es okay.
Das Stipendium
war. Und war einfach durch. Und hat gesagt, ja, schön hier, viel gelernt, wollte innerhalb des Jahres auch gar nicht zurück nach Deutschland. Und danach hat sie gesagt, nö, jetzt gehe ich wieder nach Hause und mach dort weiter. Ich hatte aber inzwischen ganz viele Leute kennengelernt. Paul Millens unter anderem, den Blues-Musiker, mit dem ich dann zusammen mit Heinz-Rudolf Kunze auf Tour war.
Ja, K und K habt ihr euch da genannt.
Genau,
ne? Cook. Genau.
Und dann Austin Howard von Alice Bex & Howard, den Sänger, mit dem ich Rough as Stone, die Band, hatte. Wie gesagt, mein Bruder hat da Gitarre gespielt, ist verstorben und seitdem gibt's die Band nicht mehr. Ja. Aber Austin und ich sind immer im Kontakt. Mhm. Dann Harry Meacher, mit dem ich das Copperfield Musical zusammengeschrieben habe, der hat Regie geführt für Comeback, das Karl Marx Musical in der englischen Fassung, was in London auch auf der Bühne war. Und ich hatte so viele Leute da und so viel zu tun, dass ich gesagt habe, nee, ich bleib da. Und da habe ich dann eine andere Wohnung gemietet, mit einem kleinen Studio drin, einem Tonstudio. Da habe ich dann dort praktisch noch weitere 15 Jahre mehr oder weniger verbracht. Also immer hin und her gependelt.
Ja.
Also auch mit Prinzen auf Tour und habe dann auch viel in Deutschland gemacht.
Aber
und
du hattest zwei Wohnsitze.
Ich hatte praktisch zwei Wohnsitze. Ja. Und
dort. Also das eine eher so eine Kleinstadt bei Leipzig.
Genau.
Und das andere eine Weltstadt.
Genau. Mittendrin, mit Tatütata vorm Fenster und roten Bussen, die da vorbeigefahren sind. Und es war schon eine tolle Welt. Und was ich auch bemerkt habe, ganz viele Leute, die sagen, wir müssen das mal wiedersehen. Und ich musste mal sagen, dann komm doch mal vorbei, Leipzig ist doch nicht so weit. Ja, aber auf jeden Fall. Aber als dann in London war, sind sie alle gekommen. Da hatten sie alle Zeit. Da saßen sie alle da.
Was, so lange warst du denn da? 15 Jahre?
Insgesamt 15 Wahnsinn. Jahre. Und dann kam der Brexit und dann kam Corona. Hm. Und dann durften wir nicht mehr hin. Und mussten aber trotzdem Steuern bezahlen und Abfallgebühren und sowas, das habe ich nicht eingesehen. Mm. Ja, nö, dann lassen wir das. Ja.
Und jetzt sprichst du aber fließend Englisch, oder nicht?
Das ergibt sich dann so, du hast ja keine Wahl.
Ja.
Also entweder die sprechen Deutsch, das haben sie nicht gemacht, also musste ich dann.
Das ist eigentlich gut.
Aber ich komme gut klar. Also
das ist toll. Ja, also ich war mal ein Vierteljahr in London, das hat natürlich leider nicht gereicht. Also und zwar, als die Mauer gefallen war und DT64 dann zugemacht wurde, habe ich gesagt, das ertrage ich hier nicht weiter. Ich bin dann mal weg und bin dann auch mal nach London. Aber nur ein Vierteljahr. Englischkurs und habe dann doch berichtet. Sachen, die mir in die Quere kamen, habe ich dann als Beiträge für DT64 dann doch gemacht.
Also DT64 gab es dann ja noch.
Das gab es gerade noch, ja. Ich bin im Sommer 91, habe ich die Segel gestrichen und bin dann im Herbst nach London und da gab es das gerade noch, ja.
Okay. Als Korrespondentin sozusagen?
Ja, nicht wirklich. Also als jemand, der Beiträge anbietet und die wurden dann genommen oder nicht. Also man kann ja als freie Journalistin, also was man so im Radio hört, wie jemand berichtet von sonst wer, aber keine offizielle Korrespondentin.
Und wie hast du da gelebt?
Da habe ich zunächst bei einem Kollegen gelebt von der BBC. Der hatte bei uns immer Sendungen gemacht, die habe ich betreut, als ich noch bei DT war. Und dann bin ich aber witzigerweise umgezogen zu Chris Cutler und seine deutsche Frau, die eine Freundin von mir war. Chris Cutler ist ein Musiker. Und die machten, wie nennt man das, wenn man so ein Haus bewohnt und da keiner ist? Man darf da wohnen und bewacht das Haus quasi? Housekeeping?
Also,
nee.
Ja, irgendwie.
Sowas, ja. Also, in Reiche, also in Sutton. Nein, in Sutton. Reiche also Wohnungen.
Eine offizielle Besetzung.
Offiziell eingekauft als jemand, der das Haus quasi.
Als Verwalter oder so.
Ja, sowas. Also, man kann dann da wohnen. In dieser Gegend ist der Bentley der drittkleinste Wagen. Also der, da stehen so ganz viele Autos.
Ja.
In Sutton, das ist so eine Gegend.
Ja, ja.
Und da durfte ich damit nächtigen in einem kalten Haus. Das war ganz interessant, weil geheizt werden durfte nicht.
Die haben eine komische, eigentlich eine sehr interessante Politik da, dass sie in diesen reichen Gegenden immer Councilhäuser hingestellt haben, wo dann auch einfache Leute zu normalen Mieten wohnen konnten, die dem Council gehört haben. Und wenn du lange genug gewohnt hast als Engländer, durftest du dann diese Wohnung dort kaufen.
Nee, das waren andere Verhältnisse. Also da durfte ein quasi armer Musiker, ein sehr engagierter, politisch engagierter Musiker, durfte da die Räumlichkeiten nutzen, durfte seine CDs da unterbringen, durfte da wohnen mit seiner Frau und die haben mich damit aufgenommen, ja.
War schön.
Aber war eine interessante Begegnung.
Hast du eine dicke Decke dann gehabt?
Ja, und manchmal habe ich heimlich die Heizung aufgedreht, wenn die anderen nicht da waren.
Das glaube ich.
Das war im Herbst, das war kalt.
Ja.
So, mein Lieber, apropos Erkältung. Wenn man sich denn eine zu große holt, geht's dann vielleicht zu Ende. Oh, ja, nein. Also das ist eine ganz blöde Überleitung jetzt.
Ja, ja.
Du hast es ja schon angedeutet. Das heißt, du hast auch schon die Erfahrung, dass dein Bruder gestorben ist.
Ja, erst meine Eltern.
Die sind auch schon tot.
Meine Eltern sind vor 3 Jahren inzwischen im März im Abstand von 3 Wochen gestorben. Mein Vater als erster, womit wir nicht gerechnet haben. Und danach hatte meine Mutter im Prinzip keine Verwendung mehr für sich und ist ihm gefolgt. Das war ein erfülltes Leben und das war in den letzten Jahren nicht mehr hundertprozentig schön. Also mein Vater war ja immer sehr aktiv, auch als Musiker, und hat dann eben sich nicht mehr frei bewegen können. Er brauchte immer Hilfe, und aber geistig total fit. Aber die waren halt nicht mehr glücklich und nicht mehr zufrieden, konnten aber auf ein sehr erfülltes Leben zurückblicken. Und wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, dann war das ein guter Zeitpunkt, dass sie gegangen sind. Und da waren wir auch traurig, aber irgendwie auch glücklich.
Es ist irgendwie der Lauf der Dinge, oder?
Und no? Genau. Wenn Eltern gehen, ist klar, dass dann die Kinder übrig bleiben. Aber mein Bruder, der 12 Jahre älter war als ich, der ist dann 1,5 Jahre später völlig unerwartet morgens um 11 zwischen seinen Gitarren in seinem Studio in sich zusammengesackt und nicht mehr aufgewacht. Das war,
ohne dass ich das angedeutet hatte,
vielleicht
oder?
Vielleicht hat sich's angedeutet und hat es keinem erzählt, keiner weiß es. Ich habe ihn ja 3 Wochen vorher noch gesehen und wir hatten noch Spaß miteinander. Wir hatten ein großartiges Verhältnis, und ich muss auch sagen, das ist für mich ganz wichtig zu wissen, dass es nichts Unausgesprochenes gab. Weil es gibt ja oft die Sachen, wenn jemand stirbt, dass du sagst, Mensch, ich wollte doch noch, und hätten wir doch mal drüber sprechen können, und es tut mir so leid. Und das gab es zwischen meinem Bruder und mir gar nicht. Also wir haben wirklich da, wir haben alles geteilt und ein sehr, sehr enges Verhältnis gehabt, und da fehlt mir wirklich jeden Tag.
Aber dann hast du diese Erfahrung ja sogar mehr oder weniger in deinem Alter.
Wir waren immer auf Augenhöhe. Ich hatte nicht das Gefühl, dass
er älter ist.
Haben mir viel erzählt aus den 60ern, die ich ja noch marginal miterlebt habe.
Ja.
Aber wir waren trotzdem auf Augenhöhe.
Ja.
Und er hat natürlich auch als 12 Jahre älterer dann erlebt, wie was ich mit den Prinzen dann für Karriere gemacht habe. Und dann mit Armer und die Kids, aber bei Set in Leipzig.
Ja, auch eine Band aus der DDR.
Und mit Armer haben wir natürlich dann aber so einen Kultstatus gehabt. Und er hat es immer erlebt, dass sein kleiner Bruder da immer ein bisschen frecher und ein bisschen lauter war als er, und ist damit aber sehr, sehr gut und souverän umgegangen. Unser Vater war immer sehr auf Außenwirkung bedacht, und da habe ich natürlich mehr hergemacht. Also schon auch als Tomaner. Ich habe das aber richtig eingeordnet, auch meinem Bruder gegenüber. Und da gab es zwischen meinem Bruder und mir nie irgendwelche Diskrepanzen oder irgendwas. Wir haben gewusst, wir konnten das einschätzen und haben drüber gelacht und waren einfach, immer wenn da irgendein Spruch kam oder irgendwelche Stolzbekundungen unseres Vaters haben, sind wir noch ein Stück mehr zusammengerutscht und haben gesagt, lass ihn reden.
Man wird ja auch älter und weiser, ne?
Und ich weiß, ich weiß, dass mein Bruder auch immer da war. Ich habe dann immer, gerade im Studio, ich brauche mal Gitarre, na klar, mache ich dir, kriegst auch Geld. Ach, ich brauche kein Geld. Dann doch. Nee, er war immer ein Studiomusiker, der auch universell einsetzbar war und auch tolle Songs geschrieben hat, und war mein großer Bruder. Bubas waren wir.
2 Bubas?
Ja.
Aha.
Das ist wieder eine andere Geschichte.
Wo kommt's her? Jetzt musst du schnell erzählen.
Das ist ein Oboist aus dem Gewandhausorchester. Der hat erzählt, dass er einen kleinen Bruder hatte, und der hat immer, wenn wir den Großen geärgert haben, hat er gesagt, das sage ich meinem großen Buba. Und das habe ich meinem großen Bruder erzählt, und er hat gesagt, ja, du bist mein kleiner Buba. Und dann, seitdem waren wir dann die Bubas.
Alles klar.
Genau.
Naja, ich meine, Tobias, wir sind ja jetzt auch in einem Alter, ich sag mal wir, ich bin ein paar Jahre älter als du.
Was meine ich, Sie?
Danke, das war jetzt genau der richtige Satz.
Für an der Podcast-Hörer auch eine wichtige Bemerkung.
Ja, ja, absolut, ganz wichtig. Auf dem Foto können Sie es ja auch vergleichen, da können Sie ja gucken. Wir treffen uns auch auf Beerdigungen. Oder sagen wir mal so, es ist so ein Alter, wo man sich auf Beerdigungen trifft. Wir haben uns zuletzt gesehen bei der Beerdigung der Lütten, Angelika Mann. Das ging wahnsinnig schnell. Sie hatte ja zum 2. Mal Krebs, und wir waren so hoffnungsvoll, dass es diesmal auch wieder klappen würde, denn sie stand ja nach der ersten Krebserkrankung wieder so, wie man sie kennt, auf der Bühne.
Ja.
Und dann ging es so schnell. Es kann also wahnsinnig schnell gehen. Bist du darauf vorbereitet für dich?
Dass ich manchmal
dass es möglicherweise auch mal schnell gehen kann?
Ja, das kommt der Satz, wo ich gedacht habe, den habe ich erfunden, aber den ganz viele sagen, wenn du abtrittst, ist es eigentlich nur für alle anderen schwer. Also wenn ich jetzt aus dieser Jurte trete und einen letzten Blick auf dieses Sofa werfe und anschließend dahin scheide und ja von dannen gehe, dann hatte ich ja ein großartiges Leben, das eigentlich für 2 oder 3 reicht. Habe ganz viel erlebt und ganz viele tolle Sachen. Das ist auch noch eine Bemerkung, die ich auch noch machen wollte eigentlich, das, weil du gefragt hast, was mich so geprägt hat und so. Ich habe ein Leben oder führe ja ein Leben, was von Privilegien gepflastert ist. Also das ging mit dem Tomanerchor los. Das ging ja schon in der Grundschule los. Da war ich halt immer Tobias und der Klassenbeste und hat immer schön gesungen. Und dann war ich im Tomanerchor, und da war ich innerhalb des Chores allerdings nicht in der Elite, sondern eher so Außenseiter.
Warum?
Na, ich war musikalisch nicht so gut wie die anderen. Kein Solist oder irgend sowas. Und ich war durch den Tanzmusikhintergrund, weil bin in der Schule gescoutet worden. Und meine Klassenkameraden, das waren also Söhne von, also Ärzte und Pfarrer und sowas und Musiker. Ja, die Szenerie der Erwachsenen, die im sozialistischen System geduldet wurde, aber nicht jetzt unbedingt konform war.
Und so. Du kamst halt so aus einer Musikerfamilie.
Ich kam aus einer Musikerfamilie. Ja. Mein Vater war auch Lehrer, war auch Genosse. Und ich war so ein bisschen der Außenseiter. Aber innerhalb des Chores nicht. Die haben mich alle gut leiden können. Ich hatte auch Kumpels und war immer lustig und sowas. Mhm. Aber mein Background war halt ein anderer. Okay. Und aber trotzdem war ich immer privilegiert. Und dann waren wir bei der Armee. Dann, wie gesagt, dann war ich in dem Singeclub. Dann haben wir vor Offizieren gesungen.
Hast du auch Sachen mehr, wo du stehst und sowas gesungen?
Das haben wir nicht gesungen. Nee,
was
wir haben
dann
so
gesungen?
Klassische Sachen. Ich habe sogar mein eigenes Lied geschrieben. Ich habe Ausgang von einem Typen, der Ausgang hat. Also ein Soldat, der dann immer besoffener wird und am Ende dann auf allen Vieren zurückkommt. Das fanden die total lustig. Und
du musst immer lustige Lieder machen,
oder 100, was? Da habe ich 150 Mark dafür gekriegt damals, Prämie, und die haben wir dann sofort versoffen alle. Das
verstehe.
War, ich, ja, ja.
Hier steht nämlich am Hangar, wo wir gerade sind, Hangar 312 in Neuruppin, da steht ja nämlich die Zeile, sag mir, wo du stehst.
Ach so,
am Eingang.
Alles klar.
Ja,
das war im Oktoberclub.
Oktoberclub, ja.
Nee,
das war Hartmut König.
Nee, das haben wir nicht. Wir haben so ein paar Soldatenlieder gesungen. Irgendwie.
Ah, ja.
Lass die Gitarre nicht zu Hause. Aber das war in erster Linie mehr so klassisch angehauchte Sachen mit Satzgesängen und so. Wir kamen ja aus dem Marnechor.
Ja.
Und da war also innerhalb der Nationalen Volksarmee hatten wir also auch so einen
auch
Status.
Zum,
allerdings, wenn wir in der Kaserne waren und die anderen Soldaten, also wenn kein Offizier geguckt hat, dann hieß es Scheißhaus groß. Das bedeutete, man musste die Toilette ohne Handschuhe reinigen.
Hier, weil ihr so privilegiert
seid. Ja klar, genau. Da, die waren alle sauer auf uns. Und die Armeezeit sind 18 gestohlene Monate. Also das ist eine Zeit, die man eigentlich nicht braucht. Und die ganz furchtbar war. Aber auch überstanden. Und innerhalb dieser Zeit gab es halt diesen Singeclub. Und danach war ich dann halt in der DDR relativ schnell bekannt. Dann kam die Wende, dann kamen die Prinzen und hat er immer so ein bisschen den Status des, ach lass mal, das ist doch hier. Das weiß ich auch und versuche damit demütig umzugehen.
Den Eindruck habe ich übrigens sehr. Du bist, habe ich das Gefühl, total geerdet. Also total.
Inzwischen, ja.
Offen, als ich dich angefragt habe, sofort eine Antwort und so. Ich habe gesagt, Mensch, wer weiß, ob er sich an Fräulein Grau noch erinnert.
Selbstverständlich.
Und sofort eine Antwort und alles so,
alle
wie
zwei
ich mir
Tage
das gewünscht
ich an
habe.
Grau.
Es ist wirklich toll, wenn das so ist, weil ich weiß ja auch, wie es anders sein kann, die dann eben wirklich abheben.
Ja, Petra, ich hatte auch so eine Phase in den 90ern, als die Prinzen aus dem Kühlschrank rausgeguckt haben, gefühlt, und du hattest keine Ruhe mehr. Ich konnte nirgendwo hingehen, ohne angequatscht zu werden. Mhm. Und auch im Ausland dann, wenn irgendwelche Deutschen Touristen, ach, guck mal, dann kriegst du schon so eine gewisse Höhe.
Mhm.
Und die hatte ich auch. Du bist doch der Papst. Quatsch, ich bin doch nicht der Papst. Klar, das ist doch, guck mal, der Papst. Nein, ich bin nicht der Papst. Und dann irgendwie nach 5 Tagen sagst du vielleicht so ein kleines bisschen Papst. Bin ich ja vielleicht doch. Ne? So, und dann Kardinal. Vielleicht bin ich es ja doch. Und das hat sich so dann schon in den 90ern breit gemacht. Und da war schon so ein bisschen eine leichte Arroganz und so ein, ja, so eine Höhe.
Und ist das jetzt Altersweisheit, dass das nicht mehr so ist?
Ich weiß nicht, ob das Altersweisheit ist. Ich habe irgendwann gemerkt, dass die Leute, die mir wirklich was bedeuten, das nicht gut fanden oder dann mit mir nichts mehr anfangen konnten. Und habe gemerkt, dass es schön ist, wieder Freunde zu haben. Also Leute, die jetzt nicht aus dem Fernsehen oder aus dem Radio oder sonst wo bekannt sind, sondern die einfach normale Typen sind und mit denen man sich gut versteht. Ja, und dann kam die Band Final Step ins Spiel. Mit Mike Kilian von Rockhaus am Gesang und Christian Sorge von Feuerstein an der Gitarre und Dirk Posner von Armor am Bass. Und wir haben immer Gäste dabei. Peter Freudenthaler von Fool's Garden singt mit und von Fury in the Slaughterhouse, der Christoph Steinschneider. Also bei Diana Großbaumer mit von Bellbrook & Kendall. Und da spielen wir unsere Hits aus den 70er Jahren. Das sind richtig enge Freunde und eine ganz tolle Atmosphäre. Und da ist jeder gleich. Und da sitze ich halt am Schlagzeug hinten und Mike macht vorne die Show. Und es ist einfach ein ganz tolles Gefühl, da in der Familie ein Familienmitglied zu sein und nicht unbedingt ein Despot, der allen erzählt, wo es lang geht und vor dem sich alle verneigen und der gar nicht mitkriegt, was sie hinter seinem Rücken reden. Wir sind abgekommen.
Wir sind total beim Leben. Das ist ja das Schöne. Jetzt komme ich doch nochmal zu dem großen Thema Tod. Für mich ist das ein Thema, weil ich als Atheistin denke, wenn es soweit ist und wenn es in die Richtung Tod geht, dann ist zu spät, nochmal Dinge wirklich zu machen oder sein Leben nochmal zu ändern oder alles zu machen, was man noch machen wollte. Am besten jetzt machen, ne? Also jeden Tag machen.
Ja.
So wie du es vorhin auch gesagt hast, wenn es morgen passiert, ist nicht so schlimm, also außer für die anderen, weil ich hatte ein erfülltes Leben. So sage ich das von mir auch. Aber wenn ich denn, und du hattest das von deinen Eltern angedeutet, ich habe übrigens ähnliche Erfahrungen. Meine Mutter ist fast 95 geworden und mein Vater 93. Die letzten Jahre waren nicht mehr so schön.
Ja.
Ich zum Beispiel will das nicht erleben. Also ich bin ganz klar und sage, ich lebe relativ selbstbestimmt. Ich möchte auch selbstbestimmt sterben. Ob mir das gelingen wird, weiß ich nicht. Aber ich denke zumindest sehr intensiv drüber nach und spreche mit Menschen in diesem Podcast darüber. Könntest du dir sowas vorstellen, wenn es mal hart auf hart kommt und nichts mehr geht, dass du dann sagst, okay, das war's?
Ja, hundertprozentig. Also ich will auf jeden Fall niemandem zur Last fallen, mich nicht selbst demontieren und ich möchte meinen Kindern ein schönes Leben bereiten. keine Jahre oder schlechte Erinnerungen verschaffen an mich. Das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Also mein Schönstes wäre, irgendwann mal so müde zu sein, dass man sagt, ich bin so müde, jetzt nicht mehr aufwachen wäre okay.
Das ist ja ungefähr so der Tod wie bei deinem Bruder, genau genommen, oder?
Na gut, er ist nicht eingeschlafen, er ist halt an einem Musikstück gearbeitet.
Was war so ein plötzlicher Tod? Das war vorbei dann.
Aber wie gesagt, das müde sein, dass man sagt, jetzt kommt auch nichts mehr. Jetzt sind die anderen dran. Und das wäre mein schönstes.
Aber stell dir mal vor,
müde und einschlafen. Und
nun wünschen wir uns das ja fast alle.
Ja.
Wenn es hart auf hart käme, als wir uns das letzte Mal sahen, war das der Friedhof, auf dem auch Marlene Dietrich liegt.
Ja.
Und Marlene Dietrich ist ja zu guter Letzt nicht mehr rausgegangen, weil sie gesagt hat, den Verfall will ich niemandem zeigen. Mhm. Das finde ich richtig gut.
Mhm.
Ich möchte das auch nicht, dass Menschen mich anders in Erinnerung haben, als ich jetzt im Moment bin. Aber ob man das schafft, so wie die Kessler-Zwillinge haben das ja gerade gemacht.
Die haben das gemacht.
Die haben das aktiv betrieben.
Die haben übrigens mit meinem Vater zusammen musiziert.
Ach.
Die kommen aus dem gleichen Dorf, bei Taucher bei Leipzig, aus Dewitz. Und
ja.
Es gibt Fotos, wo mein Vater Akkordeon spielt und die beiden singen.
Nein!
Die beiden Kessler-Zwillinge,
ne? Und die haben das gemacht, ganz bewusst. Man kann es in Deutschland ja machen, unter anderem mit der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben.
Das wurde auch von vielen irgendwie kritisiert. Ich fand
aber auch gutiert.
Ich finde das auch in Ordnung.
Ja.
Und das ist doch ein würdiger Abgang. Ja, kann ich mir alles vorstellen, im Moment noch nicht. Das Schlimmste ist das ganze Chaos, was ich da hinterlasse in meinem Arbeitszimmer. Dass das irgendwann wegräumen
muss. Das muss noch ordentlich gemacht werden.
Und
okay.
Dass halt dann Leute ganz traurig sind, also Kinder und Kindeskinder. Denen würde ich schon gerne noch eine Weile zur Verfügung stehen. Aber es ist so eine Sache mit dem Älterwerden. Beobachte ich jetzt bei meinen Heroes, dass ich denke, viele von denen sollten nicht mehr singen.
Du meinst so die Mick Jagger und solche Leute, oder?
Ja, Jagger geht irgendwie noch, aber auch da merke ich, wenn er läuft, der ist halt 82. Ja, ich will jetzt
Phil Collins sitzt nur noch auf der Bühne.
Wenn überhaupt. Nee, ich will jetzt auch keine Namen nennen, niemanden dissen, aber es ist einfach, dass die Stimmen sich dann verändern und dass die Leute nur noch zu den Konzerten gehen, um denjenigen zu sehen. Und gucken, ob es wirklich ist und sich an schöne Zeiten zu erinnern und dass nicht das kein Genuss mehr ist.
Hm.
Und das will ich den Leuten ersparen und mir auch vor allem. Aber so ein Typ wie Hallervorden zum Beispiel, der steht ja immer noch auf der Bühne, zieht sein Ding durch, merkt sich seine Rollen.
Intendant
und
Schauspieler.
Ist fit dann noch rüber und sowas.
Ja.
Sowas gibt's eben auch. Man muss gucken, wie sich das entwickelt. Und das Wichtige ist, dass man halt die Selbstkontrolle behält. Dass man in den Spiegel guckt und sagt, oder eine aktuelle Aufnahme von sich anhört und sagt, das klingt scheiße. Und das kannst du jetzt keinem mehr anbieten.
Mhm.
Und da muss man dann einfach durch. Nun habe ich den großen Vorteil, dass ich ja noch Musik schreiben kann oder irgendwie andere Dinge machen kann. Und im allerschlimmsten Falle habe ich ja noch ein Boot. Das ist auch so ein Traum, den ich mir mal erfüllt habe.
Mhm.
Setze mich auf mein Boot, beziehungsweise lass mich auf mein Boot dann setzen, wenn ich mal selber hochkomme. Und nee, aber da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wo man es machen kann. Das Ziel ist es, irgendwann so müde zu sein, dass man sagt, jetzt schlafe ich ein. Gute Nacht allerseits. Und habt's schön weiterhin. Passt auf euch und alle anderen auf.
Zu guter Letzt, welche Musik erklingt? Bach oder die Prinzen bei der Trauerfeier? Gibt's überhaupt eine?
Das ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ich weiß ja dann nicht mehr wahrscheinlich.
Bereitest du auch nicht vor?
Falls ich es noch höre, dann bin ich erstaunt. Und denke auch mit, guck mal, das haben sie sich rausgesucht. Nee, also ich will jetzt nicht meine Trauerfeier vorbereiten. Klar möchte jeder, dass irgendwas bleibt, dass Musik bleibt oder dass das so eine Erinnerung bleibt an den Typen, der da 40, 50, 60 Jahre lang in seinem Leben irgendwie verrückt gespielt hat und irgendwie ein Lied geschrieben hat, was alle kennen oder zwei.
Oder drei.
Nee, und dass da so eine Erinnerung bleibt, das finde ich schön, wenn sich da jemand die Zeit nimmt, da irgendwie einen Grab so hinzustellen, wo die Leute sagen, ach, guck mal, der liegt hier. Den kenne ich. Das finde ich ganz schön. Aber was da für Musik gespielt wird und ob die jetzt da alle weinen oder lachen oder so. Der Klaus Selmke hat ja richtig Eintrittskarten oder Einladungen verschickt.
Ja?
Hat es auch richtig vorbereitet.
Der frühere Schlagzeuger von City.
Genau, von City, genau. Das wollte ich nicht machen. Und jetzt müssen die sich noch Musik anhören, die sie gar nicht leiden können, weil ich das so bestimmt habe. Nee, das ist während wenn ich lebe, solange ich noch das bewusst wahrnehme, dann müssen die durch. Aber ansonsten, wenn ich dann weg bin, dann sollen sie mal alle machen. Ja.
Schwarz hören.